Herzlich willkommen zu Mörtel und Moneten, deinem Immobilienpodcast für Immobilienexperten und die, die es werden wollen. Es ist jede Menge los am Immobilienmarkt. Wir schauen genauer hin und vor allen Dingen bewahren wir dich vor teuren Fehlern, denn wir schauen auch rein in das Immobilienrecht und teilen mit dir die Tops und Flops beim Kauf oder Verkauf der Immobilien. Legen wir direkt los. Viel Spaß bei dieser Folge. Ja, so, wir starten mit unserer ersten richtig offiziellen Folge bei Mörtel und Moneten. Markus.
Tanja.
Thema Mietvertrag haben wir uns für heute ausgesucht. Damit wollen wir beginnen. Wie schaut's aus? Was gibt's denn zu beachten beim Erstellen vom Mietvertrag? Was ist wichtig? Auf was sollen wir achten?
Ja, vieles ist wichtig. Ich hangel mich jetzt mal so ein bisschen am klassischen Aufbau eines Mietvertrags entlang und empfehle als erstes mal nicht in irgendeine Buchhandlung zu gehen und sich so einen zweiseitigen Mietvertrag zu holen, sondern sich vielleicht mal an den Haus und Grund des Vertrauens und der Nähe zu wenden. Und da gibt's sensationelle Wohn- und Gewerberaum-Mietverträge.
Da muss ich gleich mal direkt nachfragen. Haus und Grund, gibt's denn in jeder Stadt, in jeder größeren Stadt, gemeindeübergreifend oder?
In jeder größeren Stadt. Mhm. Gibt auch auf Landesverbandsebene, kann man sich da informieren, aber auch auf Bundesverbandsebene. Einfach mal beim Bundesverband Haus und Grund anrufen, fragen, wo ist denn mein nächster Haus und Grund? Und da kriegt man die entsprechende Auskunft. Ja, und jetzt kann ich nur jedem wärmstens empfehlen, jedem Eigentümer, eine Mitgliedschaft beim Haus und Grund, es hat zahlreiche Vorteile, unter anderem, dass man eben auch an die Mietverträge des neuesten Standes kommt. Ne?
Sehr gut, ja, danke. Okay, also wenn wir uns da entlanghangeln an diesen Vorlagen von dem Haus und Grund, wie würden wir da vorgehen?
Genau, also zunächst mal würde ich es jetzt mal beschränken auf die Wohnraummiete, weil wir müssen groß auseinanderhalten. Wir haben Gewerberaummietverträge, Da gibt es andere Schwerpunkte, die zentral sind. Also ich würde jetzt mal einfach anfangen mit dem Wohnraummietvertrag. Da fängt es ganz vorne an mit der Frage der Mietvertragsparteien. Ne? Also wer vermietet an wen? Und da sagt jetzt jeder, ja, das muss doch irgendwie klar sein, ist überhaupt kein Problem. Und da sage ich, das ist so nicht richtig, ja, sondern das ist ganz maßgeblich. Da geht's schon mal los. Vermiete ich zum Beispiel an eine GmbH. Ja, ich bin Vermieter und auf Mieterseite kommt einer und sagt, ich habe eine GmbH und die GmbH, die soll Mieter werden. Und da sage ich dann immer dazu, ja, das könnt ihr gerne machen, aber dazu nehmt ihr bitte noch einen persönlich haftenden, am besten den Geschäftsführer, der dann noch als persönlich haftender Mieter reingeht. Ganz einfach, wenn morgen die GmbH aus dem Handelsregister gelöscht wird, wer ist denn dann eigentlich mein Mieter? Ne? Also solche Probleme können sich da ergeben.
Okay. Ne? Ja.
Weiteres Beispiel und ein weiterer Hinweis, bitte jeder Erwachsene, der in dieser Wohnung wohnt, auf Mieterseite mit aufnehmen und zwar wirklich in der Mieterstellung. Darauf achten, dass er auch hinten unterschreibt. Also nicht nur vorne hinschreiben, Eheleute so und so, und sondern hinten auch die entsprechenden Unterschriften aller erwachsener Personen. Mhm. Fragt sich warum, ne? Reicht doch einer? Nee, reicht nicht, weil wir denken ja als Juristen eh schon immer weiter und auch pathologisch, weil wir immer überlegen, was passiert denn, wenn was schief geht? Und da sehen wir Juristen gleich das Gerichtsverfahren. Und da ist es so, wenn ich jetzt nur einen Mieter, also machen wir ein Beispiel, wir haben ein Ehepaar und nur ein Ehegatte ist auf der Mieterseite, dann ist der andere Ehegatte, der drin wohnt, aber nicht Mietvertragspartei ist, ist in einem möglichen Gerichtsverfahren tauglicher Zeuge. Ne? Und was der dann sagt, ist ziemlich klar im Verfahren. Ne? Wenn es darum geht, hat der Mieter was kaputt gemacht, kommt da Anna, der nett mit dem Mietvertrag mit aufgenommen ist und sagt, nee, hat nichts kaputt gemacht. Und dann habe ich ein Problem. Ja? Und diese Zeugeneigenschaft, die nehme ich halt jedem, der als Mietvertragspartei im Mietvertrag drin ist. Deswegen ist das schon unheimlich wichtig, wer ist Mietvertragspartei.
Ja, das ist wirklich wichtig, denn das fällt mir auch immer wieder auf, wenn beispielsweise jetzt Paare jeglichen Alters aus ihrem Single-Stand austreten und quasi zusammenziehen. Wie schnell würdest du denn sagen, sollte man da anzeigen, da wohnt noch jemand mit drin? In dem Fall ist es ja dann auch vielleicht kein Ehepaar, sondern der Status ändert sich einfach von, da hat ein Single allein in einer Wohnung gewohnt und es kommt noch jemand dazu, vielleicht sogar auch noch mit Kindern.
Ja, also die Kinder, die können, dürfen, müssen nicht mit in den Mietvertrag, aber natürlich, wenn sich die Konstellation so ändert, dass jemand dazukommt, jetzt sagen wir mal einfach ein Lebensgefährte, dann würde ich als Vermieter sofort reagieren. Also das ist auch, wenn zum Beispiel der Name nicht bekannt ist, sofort bei der Meldebehörde auch nachfragen, ist da jetzt jemand gemeldet worden, an Briefkasten gucken, Klingelschild anschauen, um wirklich den auch mit aufzunehmen in den Mietvertrag.
Ja. Genau, und dann auch gleichzeitig der Appell eben an jeden Mieter, ja, dass die Mietparteien halt eben auch von sich aus auf den Vermieter jeweils zugehen und dann eben auch melden, hier hat sich was geändert, bei mir wohnt jetzt noch jemand mit dabei, oder im Falle von einer Trennung anzuzeigen, ich bin jetzt alleine in der Wohnung und der Partner, Ex-Partner soll aus dem Mietvertrag rausgenommen werden. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, das ist aber andere Baustelle. Die Frage, was ist, wenn eigentlich ein Ehepaar beide Mietvertragspartei sind und einer will raus? Das ist nochmal eine große Baustelle, da können wir fast einen eigenen Podcast zu machen.
Dann würde ich sagen, machen wir doch darüber eine Extra-Folge. Okay, also genau. Hört nochmal weiters rein. Aber genau, kommen wir nochmal zurück zu dem Punkt, ich bin jetzt Mieter, ich bin allein in einer Wohnung und mein Partner zieht zu mir. Das heißt, ich als Mieter sollte mich dann relativ zeitnah bei dem Vermieter melden und anzeigen, hier wohnt noch jemand dabei. Da geht es wahrscheinlich auch so ein kleines bisschen um die Nebenkostenabrechnung, ne? Weil die könnte dann ja auch eventuell angepasst werden.
Ja, aber das ist eine gute Frage, weil da machen die meisten Vermieter tatsächlich ein größeres Problem draus, als es ist. Denn wenn ich die Vorauszahlung halt nicht anpasse und habe zum Beispiel einen mehr in der Wohnung, der mehr verbraucht, dann schlägt sich das halt auf die Nachzahlung durch. Also das Argument, das höre ich häufiger, ja, aber die Nebenkosten, ne, aber das ist das kleinste Problem tatsächlich. Okay. Aber wir reden von Mieterseite, da ist vielleicht die Motivation, jemanden Neues anzuzeigen, gar nicht so hoch. Aber da ist halt auch jedem, der zuzieht zu jemandem, der schon einen Mietvertrag hat, auf Mieterseite auch zu sagen, wenn ich halt nicht den Mietvertrag unterzeichnet habe, habe ich natürlich auch nicht die entsprechenden Mieterrechte. Ja, mhm. Also das heißt, es macht auch für den Mieter Sinn, dass er mit in den Mietvertrag mit aufgenommen wird. Mhm. Und für den Vermieter aber umso mehr, weil er natürlich dann auch noch einen solventen Schuldner hat. Ne? Wenn der eine die Miete nicht zahlt, dann kann ich halt an den anderen gehen.
Ja, ich glaube, da hast du auch in deiner Praxis immer wieder mal nicht wirklich lustige, aber doch ernsthafte Beispiele dazu, ne, gehabt schon.
Also insbesondere halt immer die Frage, was passiert, wenn wir nennen das so ein bisschen formaljuristisch das Rubrum des Mietvertrags. Also vorne steht dann Vermieter mit Name und vermietet an Mieter und dann kommen die Namen. Mhm. Wenn das nicht übereinstimmt mit den Unterschriften auf dem Mietvertrag hinten. Und da gibt's ganz lustige Konstellationen und Geschichten, wo nichts zusammenpasst, wo nur ein Teil zusammenpasst, wo man also schon bei jeder kleinen Mietrückstandsklage sich fragt, ja, wer klagt denn eigentlich gegen wen?
Genau, und Thema Mietrückstand und sowas, also das können wir auch nochmal in einer separaten Folge durchgehen, weil sind ja heiße Zeiten da draußen, aber das führt jetzt an der Stelle zu weit. Genau, jetzt waren wir bei dem Thema gewesen, wir gehen diesen Mietvertrag einmal durch und wir waren bei den Parteien.
Genau, wir waren bei den Parteien. Wenn sich das geklärt hat, ist die Frage, was wird denn eigentlich vermietet? Ja, und da stelle ich immer wieder fest, dass die Bezeichnung der Wohnung viel zu ungenau ist. Ich zeige auch gleich auf, warum das so wichtig ist. Ganz wichtig ist, die Wohnung so genau wie möglich zu bezeichnen. Also Stockwerk, ne, gibt es auf dem Stockwerk mehrere Wohnungen, links, rechts, Mitte, gibt es eine Wohnungsnummer, auf jeden Fall die auch mit dazu. Gibt es noch irgendwelche Stellplätze, die nummeriert sind? Gibt es einen Tiefgaragenstellplatz? Gibt es einen Kellerabteil, der genau bezeichnet werden muss? Da haben wir ganz oft viele Probleme, dass das Mietobjekt nicht genau bezeichnet ist. Ja, also auch wie viel Zimmer, Küche, Bad, all das muss ich im Mietvertrag wiederfinden. Und zwar ganz einfach aus dem Grund, wenn ich, Klammer auf, nächstes Podcast-Thema, Klammer zu, Räumungsklage erheben muss, dann muss ich in meiner Klage diese Wohnung genau bezeichnen. Das hat damit was zu tun, dass der Gerichtsvollzieher irgendwann vor dieser Wohnung steht und muss die räumen und weiß aber gar nicht, ja, was für eine Wohnung räume ich eigentlich. Und wir hatten tatsächlich einen Fall in der Kanzlei, in der leider das falsche Kellerabteil geräumt wurde. Und daraus resultierte natürlich dann ein Schadenersatzanspruch des Mieters, dessen Kellerabteil fälschlicherweise geräumt wurde.
Ja, okay. Das sind natürlich Dinge, das hat man überhaupt nicht auf dem Schirm und das fällt dir natürlich immer erst dann auf, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, ne?
Genau.
Eieiei, okay, verstehe. Also umso wichtiger ist es wirklich danach zu schauen. Und an der Stelle vielleicht ein ganz kurzer Disclaimer. Also in diesem Podcast, wir gehen jetzt zwar auch schon so ein bisschen in die Tiefe, aber ein Podcast kann niemals eine vollständige Rechtsberatung ersetzen. Deshalb habt bitte Verständnis. Also für individuelle Fragen, schaut in die Shownotes, da stehen alle Kontaktdaten drin. Und dann könnt ihr euch gerne auch bei Markus melden und euch beraten lassen, weil eine Haftung können wir jetzt hier nicht übernehmen im Rahmen dieses Podcasts.
Das heißt, ich kann Unsinn erzählen, das ist schön.
Auf geht's. Ja.
Genau, also wenn wir uns weiter hangeln und die Bezeichnung des Mietobjekts mal geschafft haben, dann kommt als nächstes die Miete. Ja, und da sagt ja jeder, ja, Miete ist ja völlig wurscht. Also da trage ich halt ein, Kaltmiete, das ist in den Haus und Grund Vordrucken eigentlich auch vorgegeben, Kaltmiete. Und dann wird es aber interessant. Dann geht es nämlich schon los mit Stellplatzgarage. Ich habe eine Stellplatzgarage mit vermietet und einige vergessen dann für diese Garage separat einen Mietanteil auszuweisen. Das hat später auch ein Problem, führt zum Problem im Rahmen der Mieterhöhung. Deshalb bitte immer bei einer Stellplatz-Mietvermietung, Garage, immer für diesen Teil eine separate Miete ausweisen. Also Beispiel Wohnung 400 Euro, zuzüglich Garage 60 Euro. Und jetzt kommt der nächste Problempunkt. Nebenkosten, ja, ist es eine Vorauszahlung oder eine Pauschale? Interessantes Thema, werden wir wahrscheinlich auch nochmal separat besprechen müssen. Und dann eben diese Nebenkostenvorauszahlung, ich gehe jetzt mal von dem Normalfall aus, der Nebenkostenvorauszahlung, dann eben auch mit einem Betrag ausweisen und unten nochmal die Gesamtmiete ausweisen. Also bitte da auch genau sein. Die Frage der Nebenkostenvorauszahlung beschäftigt mich auch gerade im aktuellen Fall. Da hat man unter der Vorauszahlungszeile einen Betrag eingesetzt, hat dann aber hinten bei den Nebenkosten, das kommt gleich, eben nicht die Vorauszahlung angekreuzt. Das heißt, wir streiten uns gerade mit dem Mieter darum, muss er eine Nebenkostenpauschale bezahlen. Ja, das bedeutet, im Prinzip bleibt der Vermieter auf allen Nachzahlungen sitzen. Oder haben wir eben eine Vorauszahlung? Und da muss ich ganz klar sagen, da ist die Rechtsprechung eindeutig. Jede Unklarheit des Mietvertrags geht zu Ungunsten des Vermieters. Umso wichtiger ist es für den Vermieter, den Mietvertrag klar und deutlich und unzweifelhaft auszufüllen.
Ja, danke für diesen Hinweis. Ich glaube, das haben die wenigsten so deutlich auf dem Schirm.
Ist also ganz wichtig für Investoren, ja. Die mit einer Rendite rechnen und glauben, ja, kein Problem, ich kriege ja die über die Vorauszahlungen und die jährliche Abrechnung die Nachzahlungen, die dann plötzlich bei ihrer Renditerechnung hinten runterfallen, weil sie plötzlich merken, es ist möglicherweise sogar eine Unklarheit im Mietvertrag und ich habe halt eine Pauschale.
Ja. Wahnsinn, ja.
Das spielt dann im Rahmen von Mörtel und Moneten dann direkt in die Moneten.
Ja, wichtig ist es, das alles zu beachten. Es ist halt ein sehr komplexes Thema, ne? Also du sprichst gerade auch Renditen an. Natürlich, da kommt dann alles am Ende des Tages doch zusammen und auch solche Kleinigkeiten. Und die hat nicht unbedingt jeder auf dem Schirm. Vielleicht die ganz, ganz, ganz großen Profis, wobei auch da hast du mir schon manche Geschichte erzählt. Da ist auch nicht immer alles so klar hinterlegt. Gut, ich wollte auch noch mal einhaken zu dem Thema der Angabe der Wohnung. Wo genau findet denn der Vermieter eigentlich die Angabe der Wohnung? Ich weiß nicht, ob jedem Vermieter klar ist, wo er diese Angaben finden kann, in welchen Auszügen, Grundbuchauszug, Teilungserklärung und so weiter und so fort. Kannst du da einen Tipp dazu geben?
Also in der Teilungserklärung, jetzt gehen wir mal von der Eigentumswohnung aus, findet sich natürlich die Lage. Und auf der anderen Seite muss ich aber sagen, also jeder Vermieter sollte wissen, wo seine Wohnung liegt. Ja, also selbst wenn er eine ersteigert. aber tatsächlich ist es so, dass wir momentan einen aktuellen Fall haben, wo einer eine Wohnung ersteigert hat, die vorher nicht gesehen hat. Und wir haben jetzt diesen Ersteigerungsbeschluss und mit dem kann man tatsächlich den Alteigentümer direkt räumen lassen. Ja, also das ist jetzt auch ein bisschen fachjuristisch, man braucht eine vollstreckbare Ausfertigung, aber man muss jetzt erst nicht noch 2-3 Jahre prozessieren, bis man den entsprechenden Alteigentümer aus der Wohnung setzen kann, sondern das geht mit diesem Ersteigerungsbeschluss. Aber dafür muss ich eben auch die genaue Lage der Wohnung kennen, weil sonst, man muss sich immer vorstellen, der Gerichtsvollzieher hat dann diesen sogenannten Titel und diese Urkunde in der Hand. Und aus dieser Urkunde muss der unzweifelhaft wissen, wen hocke ich denn jetzt eigentlich raus, ja, und um welche Wohnung handelt es sich. Und deswegen, völlig richtig, ist es wahnsinnig wichtig zu wissen, wo ist das eigentlich, ne? Ja. Und wir haben jetzt in dem Fall, haben wir tatsächlich Recherche angestellt und haben halt jemanden mal hingeschickt und der durch das Haus gelaufen ist, hat aufs Klingelschild geguckt und so wussten wir dann die genaue Bezeichnung.
Ja, also ich erinnere mich auch, dass du öfters mal erzählt hast über Geschichten tatsächlich, dass junge Pärchen eine Wohnung gekauft haben und eben nicht in die Teilungserklärung geschaut haben und gar nicht wussten, dass es sowas überhaupt geben muss. Also nur mal als Hintergrund dazu, warum ich solche Fragen stelle, weil das in dem Alltag von dir doch relativ häufig leider vorkommt.
Ja, man ist überrascht.
Sagen. Ja, man ist überrascht, tatsächlich. Und da fließen ja nicht nur 3,50 Euro, ne, sondern ja, da fließt ja richtig Geld.
Ja, das stimmt.
Genau, deshalb wollen wir euch ja ein bisschen aufklären. Okay, haben wir noch was weiteres zum Thema Mietvertrag, was zu beachten ist?
Ja, es geht dann üblicherweise weiter nach der Darstellung der Miete. Wie verändert sich denn die Miete? Und wir werden separat nochmal drüber sprechen, über das große Problem der Mieterhöhung. Und das ist jetzt eine persönliche Meinung, die aber halt auch durch ein ganz klein bisschen Berufserfahrung geprägt ist. Um Himmels Willen, bitte macht eine Staffelmiete. Ja, also vereinbart die Staffelmiete. Das hat einfach den Hintergrund, dass die Staffelmiete einfach eintritt. Also man schreibt in den Mietvertrag, in 2 Jahren erhöht sich die Miete um 50 Euro, in weiteren 4 Jahren wieder um 50 Euro. Und da gibt's überhaupt keine Diskussion. Ja, und die anderen Mieterhöhungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel qualifizierter Mietspiegel, eröffnet halt immer wieder Diskussionspotenzial. Ja, ist jetzt die Wohnung 250 Meter von der nächsten Bushaltestelle weg oder nicht? Oder ist das jetzt eine verkehrsruhige Straße? Ja oder nein? Ist das ein hochwertiger Boden? Ja oder nein? Also die Diskussion spart man sich einfach mit einer Staffel. Und übrigens, bei den anderen Mieterhöhungsmöglichkeiten muss der Mieter immer zustimmen. Ja, und wenn er das nicht tut, muss ich ihn auf Zustimmung verklagen. Weil viele, ja, jetzt greife ich schon ein bisschen dem Podcast Mieterhöhung vor, aber viele Investoren, mit denen ich momentan viel zu tun habe, sagen halt, ja, ich verstehe das gar nicht. Ich habe meinen Mieter angeschrieben, gesagt, ich will jetzt irgendwie 100 Euro mehr. Das verstehe ich gar nicht, warum das jetzt nicht funktioniert. Ja. Und die fallen immer vom Hocker, wenn man denen sagt, ja, so läuft das nicht, ne?
Ja.
Sondern man muss halt den Mieter auf Zustimmung verklagen. Und das ganze Problem nimmt man raus, indem man entweder die Staffelmieterhöhung macht, weil es wird schon bei Vertragsunterzeichnung mit absolut offenen Karten gespielt. Der Mieter weiß, was auf ihn zukommt, der Vermieter weiß, was auf ihn zukommt und kann kalkulieren. Das ist die fairste und beste Möglichkeit. Es gibt nochmal kurz vorgegriffen, gibt noch die Möglichkeit der Indexmiete. Das ist aber ein bisschen eine Rechnerei und deswegen finde ich das mit der Staffelmiete sehr gut. Und die Haus- und Grundvorlagen der Mietverträge sehen diese Staffelmietvereinbarung vor und die muss man einfach ganz einfach ausfüllen und das ist die beste Geschichte.
Genau, ja. Da ist quasi schon an alles gedacht worden. Perfekt,
ja.
Prima.
Genau. Wenn wir dann das Problem erledigt haben, kommen wir zum nächsten wieder persönlicher Eindruck. Kaution bitte nur in bar.
Tatsächlich.
Barüberweisung, aber bitte keine Bürgschaft. Da denken viele dran, eine Bürgschaft, aber das ist immer ein Riesen-Hack-Mack. Viel wichtiger ist, die 3 Monatsmieten, Kaltmiete, bitte in den entsprechenden Raten überweisen. Bitte separat auf dem Treuhandkonto anlegen, ganz wichtig.
Ja, ganz wichtig.
Kommen wir vielleicht auch nochmal im separaten Podcast dazu. Also bitte nicht einfach ins übliche Vermögen, ins eigene Vermögen einbringen, sondern das ist treuhänderisches Geld.
Ja.
Ja? Aber bitte Barkaution. Und wer es nicht kann, ist nicht dein Mieter.
Da werden wir auch nochmal einen extra Podcast dazu machen, ganz mit Sicherheit, weil auch bonitätsstarke Mieter zu finden oder zu halten, ganz wichtiges Thema gerade in der jetzigen Situation. Genau.
Ja, und dann haben wir nochmal, das ist jetzt kein großes Hobby von mir, Nebenkosten, wird man vielleicht an der Motivation eines unserer Podcasts dann sehen, wo wir darüber sprechen.
Das machen wir dann schnell.
Es gibt nichts Ermüdenderes, als über Nebenkosten zu sprechen. Aber es ist ein wichtiges Thema, auch wieder sind wir wieder auf Investoren, ich rechne Renditen und ganz, ganz wichtig, was viele nicht auf dem Schirm haben, ist, dass das Gesetz eigentlich vorsieht, nicht eigentlich, sondern sieht vor, dass der Vermieter sämtliche Nebenkosten trägt. Da gucken mich genauso wie du jetzt alle entgeistert an.
Ja.
Aber das ist die gesetzliche Vorgabe. Die gesetzliche Vorgabe ist, der Vermieter kriegt über seine vereinbarte Miete im Prinzip das, was er auch in Nebenkosten investiert. Also die Nebenkostenabrechnung und die Überlage der Übertragung der Nebenkosten auf den Mieter. Deswegen gibt es das in dem Mietvertrag, Bedarf einer vertraglichen Regelung, ja, um das Konstrukt aus dem Gesetz umzulagern und zu überlagern auf den Mieter. Ja.
Okay, also und, mit anderen Worten, was da nicht drinne steht?
Ja, trägt der Vermieter, so sieht's aus.
Und es muss im Vertrag stehen?
Es muss im Vertrag stehen. Deswegen sind diese Nebenkostenpassagen in den Mietverträgen immer so ausführlich. Ja, da gibt's ja der Verweis dann auf die Betriebskostenverordnung, das ist auch ein ganz fürchterlicher Gesetzestext. Aber der ist so wichtig, ja, dass völlig klar ist, was trägt denn eigentlich der Mieter an Nebenkosten, ja, und dann werden mal Kreuzchen vergessen und da was vergessen. Also da sollte man sich konzentrieren, weil auch da gilt wieder, Unklarheiten gehen zu Lasten des Vermieters.
So schnell geht die Rendite flöten.
Ganz genau.
Ja. Ist so.
Ja, und dann wird's lustig, wenn die Heizkosten plötzlich...
Oh ja, ne? Oh ja, da sagst du was, genau. Mhm. Ja, also ne, da schön immer gucken, dass die Kreuzchen an der richtigen Stelle sind, haben wir jetzt gelernt. Wie
beim Lotto, super.
Ja, ja, ein Sechser im Lotto wäre wichtig, ja. Das das richtige Kreuzchen auf dem Mietvertrag entspricht mittlerweile dem Sechser im Lotto. Da hast du was gesagt, ja. Gut.
Gut, dann wenn wir die Nebenkosten erledigt haben, dann haben wir im Prinzip so mal den Hauptteil geschafft im Mietvertrag. Dann gibt es noch so ein bisschen Schönheitsreparaturen. Das ist auch ein schön ermüdendes Thema, aber unheimlich wichtig.
Oh ja.
Das würde ich aber tatsächlich fast ein bisschen auslagern, weil da geht es dann schon in die Klauselgestaltung. Man kann vielleicht schon mal so ein bisschen als Cliffhanger ein bisschen mitgeben. Der BGH, Klammer auf, ist gleich Bundesgerichtshof, Klammer zu, will eigentlich eher, dass die Schönheitsreparaturen beim Vermieter bleiben. Ja.
Wen wundert's?
Ja, ich werde dazu am Thema Schönheitsreparaturen dann noch was dazu sagen. Also die Idee des Bundesgerichtshofs ist gar nicht so blöd, führt aber auch was die Klauselgestaltung angeht schon zu Problemen. Und deswegen kann ich nochmal darauf hinweisen auf gute Vorlagen. Und der Haus und Grund ist zum Beispiel immer, aber so im Halbjahrestakt immer auf dem aktuellen Stand der Rechtsprechung. Also wir übernehmen dann die Rechtsprechung und passen dann die Mietverträge an, wenn mal wieder irgendwas nicht gepasst hat.
Wunderbar. Also das ist wichtig zu wissen. Super.
Ja. Genau. Und dann sind wir tatsächlich durch. Dann kommen wir zum Ende des Mietvertrags. Und das ist immer ganz interessant. Da gibt's ja dann, meistens ist es Paragraph 23. Ich weiß auch nicht, warum sich das so eingebürgert hat. Und selbst wenn der Mietvertrag nur vorher drei Paragraphen hat, heißt es immer Paragraph 23 Sondervereinbarungen. Also das ist völliger Quatsch, aber so ist es.
Tatsächlich.
Der berühmte Paragraph 23 Sondervereinbarungen. Und da haben ja viele Vermieter lustige Ideen. Die sagen, ja, es ist doch Miet, es interessiert mich überhaupt nicht, dass ich jetzt 12 Seiten vorgefertigten Mietvertrag ausgefüllt habe. Jetzt bringe ich doch so ein bisschen meine eigene Kreativität mit ein. Was in dem Moment passiert, ist das Schlimmste, was passieren kann. Damit zerschießt man sich nämlich im Zweifel all das, was vorne drin steht. Ja, also wir haben das Beispiel, wir haben ausgefuchste Schönheitsreparaturklauseln und hinten schreibt dann der Vermieter rein und wenn der auszieht, streicht er.
Okay.
So, und damit ist die ganze Schönheitsreparaturklausel dahin. Ja, und das sind so Sachen, wenn also ein Vermieter Sondervereinbarungen vereinbaren möchte, was ja durchaus sein kann. Wir haben zum Beispiel ganz spezielle Holzböden, ja, wo es noch einen Pflegehinweis gibt. Oder man sagt, also zieh dem Hund bitte Socken an, wenn er drüber läuft. das kann man ja schon irgendwie da auch reinschreiben. Aber wenn es geht, halt mit vorhergehender Absprache oder mal rechtlicher Prüfung. Nicht, dass man sich wirklich aus dem Hauptteil des Mietvertrags wichtige Klauseln zerschießt.
Weil im Zweifel dann der Wille des Vermieters geschehen muss? Oder du sagst es jetzt so, dass dann diese Klausel von der Schönheitsreparatur, die vorher wohl drinnen steht, zerschossen ist. Ist die Schönheitsreparatur vorher denn im Sinne des Vermieters formuliert oder im Sinne des Mieters?
Die ist beim Haus und Grund als Eigentümer-Lobbyverein, soweit es geht, im Sinne des Vermieters. Des Vermieters.
Sie ist aber rechtlich
welcher Mieter stellt sich freiwillig und sagt, ach bitte, bitte lass mich Schönheitsreparaturen machen. Das wird nicht vorkommen. Ne? Nee. Also insofern ist überhaupt die Übertragung der Schönheitsreparatur natürlich im Interesse des Vermieters. Aber wenn er dann halt hinten anfängt, rumzuwurschteln in den Sondervereinbarungen, gibt es viele, viele Beispiele, wo man sich wirklich, wirklich was kaputt macht, ja, vor dem Mietvertrag. Deswegen einfach nachfragen. Fragen, kann ich das und das noch reinschreiben oder ist das schädlich für die Dinge, die vorne stehen, ja?
Okay. Und da könnte man dann im Zweifel auch nochmal beim Haus und Grund nachschauen. Genau. Weil, soweit ich das weiß, ist ja hier in Ludwigshafen, wir sind ja hier in der Pfalz ansässig.
Ganz genau.
Da gibt es dann auch irgendwie diverse Freiminuten, die man buchen
Freiminuten,
kann,
ja, genau.
Beim Anwalt des Vertrauens.
Ja, das Problem ist, dass es unendliche Freiminuten sind tatsächlich. Also man mag es nicht glauben.
Das darfst du doch jetzt nicht sagen.
Ja, ja, das stimmt. Also es kann durchaus passieren, dass liebe Grüße an alle Rentner da draußen, die sonst nichts zu tun haben, dann halt wirklich wöchentlich beim Haus und Grund anrufen. Aber das dürfen sie und dafür sind wir dann auch da. Mit dem Mitgliedsbeitrag ist die Rechtsberatung dann mit ihnen begriffen.
Na gut, Alter, dann hätten wir das auch geklärt. Also lohnt sich doch der Eintritt in den Haus und Grund tatsächlich. Ist
ja,
doch
kann
schön.
Man jede Woche mein sanftes Stimmchen hören.
Ah, wie toll. Immer in der Pfalz anrufen.
Ganz genau.
Ja, aber jetzt habe ich auch noch, also ich weiß nicht, war das jetzt soweit ganz grob das Thema Mietvertrag? Weil ich habe da noch zwei lustige Fragen zu.
Ja, wenn sie lustig sind, gerne.
Ja, lustig. Nee, genau, weil du jetzt ja gerade gesagt hast, diese Sondervereinbarung, wir waren da bei Paragraph 23,
ja,
ne? Genau, Paragraph 23. Oh, da gibt es ja wirklich ganz großartige Sachen, die ich tatsächlich auch schon gehört habe. Beispielsweise gab es da mal ein Haus, da waren wohl draußen auf jeder Etage und an jedem Balkon rote, also die einheitlichen Balkonkästen und die waren zu bepflanzen mit roten Geranien. Ist sowas zulässig?
Auf gar keinen Fall.
Danke.
Also das,
sehr schön.
Also da muss man immer ein bisschen abschichten. Diese Klauseln werden an einer sogenannten AGB-Kontrolle entlang gehangelt. Ja, also man geht immer davon aus, dass der Vermieter dieses Dokument, wenn er vermietet, jedem Mieter zur Verfügung stellt. Und schon sind wir in dieser sogenannten allgemeinen Geschäftsbedingungen-Kontrolle. Und da gibt es dann das schöne Wörtchen der unangemessenen Benachteiligung. Mhm. Und da muss man halt sagen, um Himmels Wille, ja, welcher Vermieter hat dem Mieter vorzuschreiben, welche Farbe an Blumen er draußen anzubringen hat, ja. Und da muss ich auch, wenn ich zu 95% Eigentümer und Vermieter vertrete, muss ich da auch immer die Vermieter und Eigentümer einbremsen, ja. Immer fragen, wollen Sie eigentlich, dass bei Ihnen zu Hause Ihnen irgendjemand sagt, welche Farben Ihre Blumen haben dürfen? Also ich verstehe das, weil die Vermieter sagen, das ist ja meins, ne? Meine Wohnung, klar. Ja, aber da leben Menschen drin und die leben das so, wie sie sich das gestalten möchten, ja. Natürlich dürfen sie jetzt keine Wand durchbrechen, ohne nachzufragen, aber bei solchen Gestaltungen wie der Blumenfarbe oder sowas, also das kann ich auch im Mietvertrag nicht vereinbaren. Es sei denn, und jetzt kommen wir zur Abgrenzung, es ist eine komplett individualvertragliche Vereinbarung, aber das im Rechtsverkehr nachzuweisen, das ist so gut wie unmöglich. Also eine Individualvereinbarung vor Gericht bedeutet, dass beide Parteien, Vermieter und Mieter, bei der Formulierung dieser Klausel gleichberechtigt auf diesen Text eingewirkt haben. Ja, und welcher Mieter um Himmels Willen würde freiwillig sagen, ja klar, ich lasse mir aufdrücken, dass meine Blumen nur rot zu sein haben. Das wird nicht funktionieren.
Schon klar. Also mir ist das klar. Ja. Manch ein Vermieter, also tatsächlich hatte ich diesen Fall, dem ist es eben nicht klar gewesen. So, weitere lustige Frage, was man da so reinschreiben könnte. Da fällt mir noch so der Klassiker ein. Raucher, Nichtraucher und Tiere.
Mhm. Beide
bitte,
schlimm.
Herr Anwalt.
Beide schlimm. Raucher und rauchende Tiere, ganz schlimm. da fehlt sogar unser Tontechniker hier vom Stuhl von dem Knallerspruch. Tiere, ja, das ist halt auch sowas, ne? Also jeder glaubt ja, dass wenn der Goldfisch im Wasser schwimmt, wird halt die Mietsache überbordend abgenutzt, was natürlich Quatsch ist, aber klar wird es dann interessant, wenn ich halt größere Hunde habe oder vielleicht 27 Schlangen.
Katzen?
Ja, Katzen, ja, ja. Aber da hat der BGH ja vor ein paar Jahren auch deutlich gemacht, diese Klauseln in den Mietverträgen, wo drinsteht, Tierhaltung ist verboten, das geht halt nicht. Das, okay. Also selbst klare wenn die Aussage. Klausel, wenn die Klausel drinsteht, sind Kleintiere, sage ich immer, ja, Kakerlaken und so, das ist erlaubt. Nee, aber sind Katze, die Katze oder ein Aquarium ist erlaubt, auch ein kleiner Hund ist erlaubt. Also interessant wird es dann bei einer 30 Quadratmeter Wohnung und drei Bullterriern. Ja, da fangen wir dann an, drüber zu diskutieren.
Also da würdest du sagen, da könnte auch der Vermieter dann mal doch mal kurz sagen, oh, das finde ich jetzt nicht so gut.
Ja, da kann man tatsächlich
nur... Da könnte er mal zum Anwalt seines Vertrauens gehen.
Und da kann man da tatsächlich, und das wird richtig lustig, da kann man dann nicht nur über eine Kündigung des Mietverhältnisses nachdenken, aber halt auch über eine Unterlassungsklage. Also im Zweifel wird dann die Unterlassungsklage dahingehend laufen, dass man halt sagt, also von den drei Hunden bleibt einer, aber zwei müssen fort.
Okay, an der Stelle bin ich hier wieder, ne? Disclaimer, keine Rechtsberatung, das ist im Zweifel, ne?
Guck. Ja, aber Unterlassungsklagen sind lustig.
Ja, es macht dem Anwalt richtig viel Spaß anscheinend. Ja. Genau, Thema Nichtraucher. Raucher, ja. Nichtraucher. Darf der Vermieter sagen, meine Wohnung ist nur eine Nichtraucherwohnung? Denn tatsächlich hatte ich das auch mal in meinen jungen Jahren. Da musste ich auch so bei so einer Besichtigungstortur tatsächlich mit 25 anderen jungen Leuten, die alle so ein Einzimmer-Apartment haben wollten, da mussten wir ankreuzen, Raucher, Nichtraucher. Mhm. Und ich fand das damals schon einen ganz schönen Eingriff in meine Privatsphäre. Mhm. Und ja, weiß nicht, wie es damals war. Wie wäre es heute? Darf man das fragen?
Ja, das ist so ein bisschen die Frage nach der Schwangerschaft im Arbeitsverhältnis. Also ich denke, dass mit dem, man darf es fragen, aber man darf auch lügen daraufhin, weil das wirklich, ich sehe das genauso, dass es ein Eingriff in die persönliche Lebensgestaltung ist. Ich denke ja als Jurist immer an die Konsequenz. Und wenn mich heute einer fragt, rauchst du, sage ich, nee, dann kriege ich das Mietverhältnis und dann kann mir der aber um Gottes Willen nicht kündigen, wenn sie später herausstellt, dass ich rauche. Ich kann ja auch anfangen zu rauchen.
Ich wollte gerade sagen, du kannst ja auch irgendwie, damit anfangen.
Ja. Das geht, aber ja, da muss man halt abgrenzen. Ich sag halt auch immer, ja, nochmal, da leben Leute drin und wenn die rauchen, dann rauchen sie. Ne? Interessanter wird's dann, da können wir noch ein Spezialthema dazu machen, wenn die dann anfangen, lustige Bongs zu bauen und sowas. Ne? Da wird's
die Hanfplantage in der Mietswohnung. Ja? Oh ja, da können wir bitte auch mal einen extra Podcast
und
zu machen. Finde ich gut.
Ja, und das wird vor allem jetzt interessant, wenn wir über die Legalisierung des Konsums sprechen. Ja, weil momentan gibt's nur Rechtsprechung, da steht Betäubungsmittel ist gleich Kündigung. Ja.
Tatsächlich.
Ja, also grob kann man sagen. Und ich habe jetzt tatsächlich einen Fall, wo einer wohl den ganzen Tag da oben hockt und alle anderen sind auch schon high, weil sie sogar im Erdgeschoss...
ist doch unheimlich praktisch.
Ja, ich finde es auch praktisch. Also. Ich verstehe das auch nicht. Ja, ja, ist vielleicht, ja, ich war schwierig, wenn da Leute mit dem Kinderwagen reinfahren. Also
da
das,
hast du wohl recht, ja, okay. Ja. Also eine Erwachsenen-WG wäre dann anzuraten, okay.
Genau. Aber gut. Aber Rauchen, also um nochmal zurückzukommen, natürlich ist Rauchen erlaubt und kann auch nicht durch einen Mietvertrag ausgeschlossen werden. Okay. Spannend wird's halt, und das hatte ich tatsächlich auch, da haben wir einen Ortstermin gemacht, da hatten wir wirklich zwei exzessive Raucher, die also wirklich Zigarette aus, Zigarette an, Zigarette aus. Und das war halt wirklich eklig, ja. Aber das hatte sich dann eher verlagert in die Frage Schönheitsreparaturen,
genau.
Ja.
Das wollte ich gerade sagen, das kommen wir dann wahrscheinlich in dem Podcast einfach da auch nochmal drauf dann zurück, wie man mit sowas umgehen kann, und weil das ist ja so ein Klassiker, finde ich, ne? Wenn auch ein älteres Pärchen vielleicht irgendwie die letzten 50 Jahre in einer Wohnung gelebt hat und geraucht hat, ne? Und da kommen wir dann auch natürlich zu dem Thema, was ist denn dann, wenn die Wohnung dann übergeht und dann halt natürlich auch
also wir haben in Ludwigshafen ein großes Hochhaus, das wir betreuen. Das sind, glaube ich, über 250 Wohnungen. Und da ereignet sich fast täglich Folgendes Lustiges. Die haben nämlich draußen in den Gemeinschaftsflächen, also Treppenaufgang, haben die überall Rauchwarnmelder. Und die Jungs und Mädels dort haben nichts Besseres zu tun, als direkt unter diesen Rauchwarnmeldern zu rauchen. Und dann rückt halt die Feuerwehr sofort aus. Und das kostet halt pro Feuerwehreinsatz einen Haufen Geld. Ja, die fahren dann an, merken, ist nix, hat wer geraucht, und dann fahren die wieder ab. Und das ist natürlich ein Problem. Und da kann man sicherlich drüber diskutieren, dass man dem Mieter sagen kann, pass auf, du kannst in deiner Wohnung rauchen, aber bitte nicht im Hausflur.
Jetzt kommt mir natürlich sofort die Frage nach, wer bezahlt denn das?
Also in dem Fall bezahlt es immer die Gemeinschaft, ja, und dann kannst du mal versuchen rauszufinden, wer da geraucht hat, ja. Da ist in der Anlage haben wir jetzt auch eine Videoüberwachung, aber das hilft dir ja auch nur, dass du siehst, der raucht, aber wie der heißt, hat er selten auf der Brust stehen und wo er wohnt, das ist wirklich ein Problem. Also die Gemeinschaft zahlt jedes Jahr Unmengen an Feuerwehreinsätzen, immer weil die anrücken, weil hier wieder einer unterm Rauchmelder geraucht hat.
Tja, ja, toll. Spannend, ja, also... Da fehlen einem echt die Worte. Aber na gut, das ist ja jetzt ein Extrem, das hoffentlich die allerwenigsten unserer Zuhörer jemals bestreiten müssen. Ja,
hoffentlich.
Ja, hoffentlich. So, ja. Dann ist die Frage, gibt es noch irgendwas zu dem Thema, was du sagst, das muss man unbedingt beachten?
Nee, also beim Mietvertrag sind wir, glaube ich, soweit durch. Klar, unten jetzt, da kommen wir im Prinzip, schließt sich der Mietvertragskreis, dann eben die Unterschriften.
Ja.
Unheimlich wichtig. Ich kann es immer wieder dazu sagen, weil da werden dann bei der Erstellung des Mietvertrags dann plötzlich Dokumente hin und her geschickt und man sagt dann, ja, der Mieter schickt es dann schon wieder unterschrieben zurück. Um Himmels Willen bitte nicht machen, sondern sich zusammenhocken und dann werden zwei oder mehrere Exemplare ausgefertigt, wo überall alle Unterschriften drauf sind. Ne? Weil wir hatten auch schon Fälle, da gibt es dann vier verschiedene Ausfertigungen und vier verschiedene Leute haben unterschrieben und da hat mal einer gefehlt, da war einer mal dazu. Und das bitte zusammenhocken auf zwei, drei Exemplar, so viel wie Parteien eben da sind. Bitte schauen, dass auf jedem Exemplar alle Unterschriften sind. Ja, und dann sind wir im Prinzip, hat man mal einen guten Mietvertrag, glaube ich.
Na, sehr schön. Prima. Dann würde ich sagen, haben wir das Thema und unseren allerersten Podcast-Folge einmal.
Podcast.
Wir schneiden es auch nicht raus.
Nee, nicht,
wir schneiden es nicht raus. Aber wir merken einfach, ich bin hier extrem unterschort hier in der Pfalz.
Ja, ich habe auch einen trockenen Hals.
Ja, ganz trockenen Hals. Ja. Wir müssen, glaube ich, jetzt erstmal was trinken.
Ja.
Kleiner Fun-Fact, wir sitzen nämlich jetzt tatsächlich zu Beginn unseres Podcasts in unserem privaten Weinkeller. Es geht schlimmer. Deshalb,
ja,
aber wir sind hier
super.
Umgeben.
Ja.
Wir sind hier umgeben von ganz vielen Weinflaschen und ich glaube, die eine oder andere, die muss jetzt doch mal geöffnet werden zur Feier des
Toningenieur
Tages. Der Toningenieur
als zusätzliche Flasche.
Genau,
dann,
der darf dann auch mal.
Genau.
Der darf dann auch mit uns anstoßen. So, also bleibt uns gewogen und bis ganz bald.
Tschüss.
Wir hoffen, diese aktuelle Folge von Mörtel und Moneten hat dir gefallen. Lass doch einfach ein Abo da, dann verpasst du keine neue Folge mehr. Es gibt immer dienstags frisch von uns auf die Ohren. Hast du Lust, einmal bei uns im Studio Gast zu sein oder du hast spannende Fragen, die du gerne stellen möchtest? Dann schau in die Shownotes, da findest du alle Angaben. Und wenn du es nicht aushalten kannst bis zum nächsten Dienstag, dann folge uns doch auch einfach auf Instagram. Mich findest du dort als Frau Windspiel und Markus findest du unter der Immoanwalt. Jetzt wünschen wir dir eine erfolgreiche Woche und bis nächsten Dienstag.